Wir wollen heute auf den Grund gehen, was für eine Bedeutung hat das Kreuz. Und ich möchte mit euch gemeinsam einen Abschnitt lesen aus 1. Korinther Kapitel 11, 23 bis 26. 1. Korinther Kapitel 11, 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist ein Gebot des Herrn. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen, von der Gemeinde, von der Urgemeinde, also der ersten Gemeinde, dann lesen wir in einem Vers, dass sie regelmäßig oder oft immer zusammenkamen. Sie haben drei Dinge getan. Erstens, sie kamen zusammen zum Gebet. Zweitens, sie kamen, um das Wort Gottes zu hören, das Mittelpunkt ihrer Zusammenkunft war. Und drittens, sie kamen zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Das war ein fester Bestand, das gehörte dazu. Und wenn wir heute in die Christenheit schauen, ist es nicht anders. Die ganze Christenheit feiert dieses Mahl des Herrn. Auf unterschiedliche Art und Weise, aber es wird gefeiert. Und auch heute denken sehr, sehr viele Christen an diesen Ausspruch, an das Gebot, was Jesus selbst seinen Jüngern gegeben hat, dass sie das Mahl des Herrn feiern sollen, zum Gedächtnis. Dieser Abschnitt ist aber in einem Buch oder in einem Brief von Apostel Paulus. Und es ist interessant, dieser Abschnitt findet sich inmitten von Zurechtweisung, inmitten von Ermahnung. Und wenn wir 1. Korintherbrief ganz lesen, also von Anfang an fangen, diesen Brief zu lesen, dann ist es sehr erstaunlich, dass dieser Abschnitt überhaupt dort Platz findet. Ich habe mal aufgelistet vom ersten Kapitel bis Kapitel 11, um was es da eigentlich geht. Paulus spricht hier, oder er fängt an, er sagt, ihr habt die Gnade des Herrn bekommen, also er wendet sich an die Korinther, ihr habt Gnadengaben empfangen. Er hat euch alles zur Verfügung gestellt, was ihr braucht. Das ist so die Einleitung, der erste Abschnitt, die ersten paar Verse. Und dann spricht Paulus über die Probleme. Also er beginnt darüber zu sprechen, dass es in der Gemeinde Spaltung gibt. Er spricht darüber, dass es Eifersucht gibt. Er spricht darüber, dass es Streit gibt, dass es Stolz gibt, dass es Überheblichkeit gibt, Zuchtlosigkeit, Rechtsstreit, Ehescheidung, Lieblosigkeit, Geiz, Unzufriedenheit, Selbstliebe und so weiter. Wir kommen bis Kapitel 11 und alle diese Punkte beleuchtet Apostel Paulus als eine enorme Schwierigkeit, als ein enormes Problem in der Gemeinde von Korinth. Und dann im 11. Kapitel kommt er zu diesem Abschnitt. Aber bevor er dorthin kommt, kommt er noch auf eine Tatsache zu sprechen, Vers 18. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Das ist ein Problem, das Paulus bereits schon im ersten Kapitel besprochen hat. Im ersten Kapitel, Kapitel 1, 10 bis 13. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Klo bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Dann stellt er eine rhetorische Frage. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Also das Problem ist hier sehr, sehr offensichtlich. Die Spaltung liegt darin, dass Menschen sich auf Namen berufen, Christus. Nachdem Paulus dieses Problem anspricht und sagt, ihr seid zerteilt obwohl Christus nicht zerteilt sein kann, gibt er ihnen auch direkt die Option, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und das ist der Vers 10. Vollkommen zusammengefügt in derselben Gesinnung, erstens, und zweitens in derselben Überzeugung. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist Gesinnung und was ist Überzeugung? Und die Definition sagt uns zur Gesinnung: Die Gesinnung ist die Denkart eines Menschen. Sie zeigt sich in den Handlungen, Zielsetzungen, Aussagen und Urteilen. Also ist klar, das, was ich denke, das tue ich. Oder das, was ich tue, liegt darin, was ich denke. Was ist Überzeugung? Die Definition sagt uns, Überzeugung ist eine feste, unerschütterliche, durch Nachprüfen oder durch Erfahrung gewonnene Meinung oder ein fester Glaube. So, das heißt, wenn wir diese beiden Dinge zusammennehmen, ich tue das oder ich glaube das oder ich rede von dem ich überzeugt bin. Das heißt, meine Gesinnung stützt sich auf meine Überzeugung. Und wenn wir in unser Leben hineinschauen, auf Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, auf das, was wir reden, dann stellen wir fest, dass es sich genauso verhält. Ich rede das, wovon ich überzeugt bin. Ich tue das, wovon ich denke, dass es richtig ist. Also die Gesinnung hängt davon ab, wovon ich überzeugt bin. Nun stellt aber Apostel Paulus fest, dass es unter den Korinthern solche gab, die eine falsche Gesinnung hatten, also eine falsche Denkweise. Und ihr Denken stützte sich auf einer falschen Überzeugung. Und er sagte zu ihnen, dass sie gespalten sind, und er führt aus, bevor er zu dem Abendmahltext kommt, zu diesem Abschnitt, spricht er zu ihnen über das Problem und er sagt, ihr seid gespalten. Wenn wir diesen ganzen Abschnitt lesen, wird offenbar, worin die Probleme lagen. Erstens, offenbar wurde eine Zweiklassengesellschaft. Also sie kamen zusammen, um zu essen, und schnell merkte man, dass es Arme gab und es gab Reiche. Denn die Reichen, das, was sie mitbrachten, teilten sie nicht mit den Armen, sondern sie aßen selber. Steht geschrieben, die Armen gingen hungrig aus und die Reichen, sie betranken sich. Sie machen einen Unterschied in der Gemeinde. Erinnern wir uns nochmal an Apostelgeschichte 2. Die Gemeinde kam zusammen und steht geschrieben, sie hielt alles gemeinsam. Dort gab es keine Unterschiede, obwohl es damals in der ersten Gemeinde sehr reiche Leute gab und auch arme Leute gab. Denken wir zum Beispiel an Nikodemus, einer der führenden religiösen Köpfe der damaligen Zeit, oder auch Josef von Arimathea, der das Grab zur Verfügung gestellt hat. Das waren solche Menschen, die viel Geld, viel Reichtum besaßen. Aber Apostelgeschichte sagt uns, sie hielten alles zusammen. Sie teilten es und sie kümmerten sich um die Armen. Hier in Korinth lesen wir aber, dass dort dieser Unterschied gemacht wurde zwischen Arm und Reich. Ein weiterer Punkt, der offenbar wurde, war die Selbstsucht. Es gab Reiche, die Überfluss hatten, den Armen aber nichts abgaben. Drittens, offenbar wurde die Verachtung anderen gegenüber. Und deswegen sagt Paulus, indem die Reichen den Armen nichts abgaben, stellten sie sie bloß. Und damit brachten sie Leid in die Gemeinde. Jakobus Kapitel 2, 5 sagt uns, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Und Paulus fasst das zusammen im Vers 22 des Kapitels, 1. Korinther 11. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Wie ich schon sagte, es gab einige in der Gemeinde, die eine falsche Gesinnung hatten, die auf einer falschen Überzeugung stützte. Und sie kamen mit dieser weltlichen Gesinnung in die Gemeinde und sie lebten sie dort aus. Eine falsche Vorstellung von Gemeinde, eine falsche Vorstellung vom Erlösungswerk Christi und eine falsche Vorstellung oder vielleicht auch überhaupt keine Vorstellung von Sünde, also was Sünde ist. Und deshalb tadelt Paulus sie. Und wenn wir 1. Korinther Kapitel 3 aufschlagen, 1 bis 4, dann lesen wir: Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Ich warte ein wenig, bis ihr aufgeschlagen habt. 1. Korinther 3, 1 bis 4. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich. Und hier bringt Paulus die fleischliche Gesinnung auf den Punkt. Und er sagt, Fleischlichkeit ist Eifersucht, ist Streit und ist Zwietracht. Wir kehren zurück zu Kapitel 11. Wo Paulus zu dem Entschluss kommt, in Vers 19. Denn es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Und das ist eine sehr, sehr interessante Aussage. Was soll das nicht heißen? Das heißt nicht, dass Spaltung in der Gemeinde gut ist. Das heißt nicht, dass unterschiedliche Gesinnungen und unterschiedliche Einstellungen gut sind, wenn es um wesentliche, wichtige Fragen geht. Das meint Paulus hier nicht. Aber den Gedanken müssen wir folgendermaßen verstehen. Wenn Paulus darüber spricht, dass Spaltungen in der Gemeinde gut sind, dann hat das nur einen Zweck. Er sagt, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Das heißt, Menschen, die in der Gemeinde sind, die geistlich gesinnt sind. Also wir haben gerade darüber gesprochen, was Fleischlichkeit ist. Und Paulus sagt, damit die, die geistlich gesinnt sind, in denen der Geist Gottes das Sagen hat, in dem nicht mehr eigene Gesinnung Vorrang hat, fleischliches Denken oder weltliches Denken, sondern die Gesinnung Christi ist, die werden sich unterscheiden von den Fleischlichen. Und genau diese Situation finden wir in den Korinthern, wo Paulus sagt, dieser Zustand ist nicht gut, aber er hilft zu offenbaren, was das eigentlich Gute und Richtige ist. Joe MacArthur schreibt dazu Folgendes. Die Weltlichkeit und der fleischliche Ungehorsam derer, die die Spaltung verursacht hatten, würde die Liebe, die Einheit und die Geistlichkeit der Bewährten herausstellen und hervorheben. Gemeindespaltung, ungöttlich und sündig, wie sie ist, wird vom Herrn dennoch dazu verwendet, damit sich die treuen Heiligen bewähren. Jetzt kommt eine sehr interessante Aussage. Das Böse hilft zur Offenbarung des Guten. Das ist ein Prinzip Gottes, das wir immer finden durch die ganze Schrift hindurch. Wenn wir auf das Kreuz schauen, auf das Leid, sehen wir, wie viel Leid, wie viel Böses zusammengetragen wurde auf Golgatha. Aber es diente dazu, dass das Gute, das Wahre offenbar wurde. Jesus selbst sagte, das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Damit was? Damit Leben daraus kommt. Ich fasse noch einmal kurz zusammen, bevor wir weiter im Text gehen werden. Diese Gemeinde feierte das Mahl des Herrn. Aber es gab einige unter ihnen, die es mit einer falschen Gesinnung, mit einem falschen Verständnis feierten. Sie waren selbstsüchtig, es führte zu Spaltung, es führte zu Verachtung der Armen. Das ist das, was Apostel Paulus hier kritisiert. Und die Folge war, dass die göttliche Absicht von dem Mahl des Herrn, von dem, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, hier zerstört wurde. Es wurde verschleiert. Die Gemeinde hatte keinen klaren Blick mehr darauf, was es bedeutete, als der Herr Jesus sagte, wenn ihr das Brot essen werdet und wenn ihr den Kelch nehmen werdet, dann sollt ihr an mich denken. Dieses Gedächtnismahl, wie es auch genannt wird, wurde hier zerstört, weil Menschen mit ihrer falschen, sündigen Haltung in die Gemeinde kamen und diese auch ausübten. Klar wird, die Absicht war nicht, zusammenzukommen, um zu essen und satt zu werden, um zu trinken und sich zu betrinken, sondern um sich zu erinnern und zu verkündigen, was für eine Bedeutung das Werk, das Erlösungswerk Jesu Christi auf dem Kreuz von Golgatha bedeutete für die Gemeinde. Wir werden uns diesen Text noch einmal lesen, den Apostel Paulus hier ausspricht in 1. Korinther, Kapitel 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Brot zu uns nehmen und wenn wir Wein zu uns nehmen, dann tun wir das nicht, weil es so gut schmeckt oder weil wir lange keinen Wein mehr getrunken haben oder weil der Wein so gut schmeckt. Nein, wir tun es, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Und die Frage ist, wen verkündigen wir das? Erstens, wir tun es für die unsichtbare Welt. Erinnern wir uns, dass Apostel Paulus in einer seiner Briefe sagt, ihr habt es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, also euer Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Gewaltigen und die Geisterwelt, also gegen Dämonen, gegen den Teufel, gegen den Satan, der Rivale Gottes und seiner Geisterwelt, also den Dämonen. Und jedes Mal, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, dann ist das ein offensichtliches Bekenntnis und ein Zeugnis dieser Geisterwelt gegenüber, dass wir sagen, wir bekennen uns zu dem Reich Gottes und nicht zu Satan und seinen Dämonen. Das Zweite ist, für die sichtbare Welt, also wenn wir in der Gemeinschaft zusammenkommen und das Mahl des Herrn zu uns nehmen, dann ist es ein sichtbares Zeichen für einen jeden, der dabei ist, der anwesend ist. Ich bekenne mich dadurch zu dem Leib Jesu Christi, der gestorben ist für mich, und ich bekenne mich zu dem neuen Bund, dessen ich teilhaftig bin. Also können wir sagen, das Mahl des Herrn ist ein sichtbares Zeichen, welches für Erlösung steht. Ein Zeichen, das jedes Mal darauf hinzeigt, da gab es einen oder da war einer, der anstelle gestorben ist, anstelle von mir und anstelle von euch. Dieser Gedanke wird sehr deutlich, als Paulus sagt, die Worte, die Jesus gesagt hat, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dieses Zeichen steht für die Erlösung eines Menschen für einen anderen. Das ist der Kerngedanke oder das ist der Hauptgedanke dieser Aussage. Das heißt, jemand zahlte für einen anderen. Wenn wir das Mahl zu uns nehmen, dann verkündigen wir dieses offensichtliche Zeichen, das selbst Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat, der Gemeinde gegeben hat, dass wir uns dazu bekennen, dass er sein Leben gelassen hat für viele. So drückt es Markus-Evangelium aus. Er hat sein Leben gegeben für viele. Als Jesus dieses Gebot gab, und das ist die Stelle aus Lukas 22, es sagen auch andere Evangelien, ich habe diese Stelle gewählt, hier wird es sehr deutlich, sitzen sie gerade zusammen beim Passamahl. Ich möchte euch daran erinnern, was war das Passamahl? Das Passamahl feierten die Juden jedes Jahr. Und dabei erinnerten sie sich an das, was vor langer Zeit mit dem Volk Israel passiert ist. Als Gott auf wunderbare Art und Weise Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei und Knechtschaft herausgeholt hat, er hat sie herausgeführt. Aber es gab eine Sache, die sie tun sollten. Und zwar lesen wir, dass das Volk Israel, es musste, und darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, es musste ein Lamm, ein makelloses Lamm schlachten, schächten. Das Blut musste an die Pfosten geschmiert werden und an die Oberschwelle. Und als der Herr durch Ägypten zog, verschonte er all die Erstgeburt, an deren Häuser dieses Zeichen zu sehen war. Lasst uns gemeinsam diese Bibelstelle lesen aus 1. Mose. Oder entschuldigt, ich überspringe das etwas. Wir werden das gleich noch lesen. Und zuerst kommt noch eine andere Bibelstelle. Aber als der Herr Jesus mit seinen Jüngern darüber sprach und sie dieses Passamahl feierten, und sich erinnerten an den, was in der Vergangenheit war, gab er ihnen dieses neue Gebot und sagte, mein Leib ist das Zeichen für einen neuen Bund. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir verstehen wollen, was der alte Bund und was der neue Bund heißt. Dieser Moment, wo Jesus seinen Jüngern dieses Zeichen gibt, oder er spricht von dem Zeichen, von dem neuen Bund, löst er mit seinem Leib den alten Bund ab. Und er führt einen neuen Bund ein. Und er sagt, damit ihr euch daran erinnert, was gewesen ist und was jetzt ist, ist mein Leib da, bin ich da. Wir werden jetzt darauf sprechen kommen durch die erste Bibelstelle in 1. Mose Kapitel 22. Dieser Gedanke, den Jesus hier anführt und sagt, da ist jemand, der für einen anderen stirbt, ist nicht etwas, was völlig unerwartet oder völlig neu war, sondern Gott hat es vorbereitet. Er hat es in den Gedanken des Volkes Israels schon früh, sehr früh eingeprägt. Lass uns die Stelle lesen aus 1. Mose 22, 1 bis 3. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Und wir lesen ab 9 weiter, Vers 9 bis 13. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da riefen der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Noch lange vor dem Gesetz, bevor Gott überhaupt von Opfer gesprochen hat, dass das Volk opfern sollte, dass er später erwählen würde, noch lange bevor Abraham überhaupt etwas davon wusste, ist er der erste Mensch, der erst mal erfährt, was es bedeutet, dass Gott eingreift und ein Opfer bereitet anstelle eines Menschen. Gott prägt Abraham dieses Bild ein, dass Blut von einem Tier notwendig ist, in dem Fall war das der Widder, damit sein Sohn gerettet werden kann. Viele Jahrhunderte später, ungefähr 2000 Jahre später, wird genau an diesem Platz, an diesem Ort, das einzige und makellose Opferlamm Jesu Christi geschlachtet. Das heißt, die Geschichte von Jesus Christus beginnt, oder das Opfer von Jesus Christus beginnt hier schon bei Abraham. Hier bereitet Gott und prägt es den Menschen ein, dass es notwendig ist, dass Opfer fließt für einen anderen. Es vergeht etwas Zeit. Gott macht aus Abraham ein großes Volk. Es steht geschrieben, dass dieses Volk oder Abrahams Familie immer größer wird. Sie ziehen nach Ägypten. In Ägypten werden sie sehr, sehr groß und dann werden sie versklavt und sie müssen Fohnarbeit leisten für den Pharao. Und das dauert ungefähr so 400, 450 Jahre. Und dann greift Gott ein und er führt das Volk auf wunderbare Weise raus. Und das ist das, worüber wir schon gerade gesprochen haben, dass bei der Herausführung Gott sagt, ihr müsst ein Opferlamm schlachten, damit die Erstgeburt der Hebräer gerettet wird. Und bei jedem, wo er an der Türschwelle dieses Blut sah, dieses Zeichen, ging er vorüber. Und wir haben wieder das gleiche Bild. Lass uns dieses Ereignis lesen, 2. Mose Kapitel 12, 12 bis 13. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Und jetzt kommt wieder dieser Gedanke. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn Ägyptenland geschlagen wird. Hier ist der Gedanke wieder sehr deutlich. Jemand muss sterben, damit ein anderer leben darf. Das Lamm musste sterben, damit die Erstgeburt der Hebräer gerettet wird. Und wieder prägt Gott dieses Bild ein in die Köpfe, in das Verständnis der Menschen. Einer muss für einen anderen sterben, damit er im Leben bleibt. Es vergeht wieder etwas. Gott führt das Volk aus Ägypten heraus und sie kommen an den Berg Sinai. Und Gott fügt ein weiteres Element hinzu, zu diesem Gedanken, dass einer sterben muss für einen anderen. Das ist die dritte Bibelstelle, die wir lesen werden, aus 2. Mose 19, Kapitel 3, Vers 8. Und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr solltet mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und wir sehen, dass Gott hier wieder seinen Plan entfaltet, um ein Stück weiter. Es kommt zu einem Bundesschluss. Und der Bundesschluss sieht so aus. Gott sagt: Werdet ihr gehorchen dem, was ich sage, also meiner Stimme gehorchen, und werdet ihr meinen Bund halten. Wir sehen, dass Gott eine Menge von Gesetzen ihnen gab, ihnen verordnete, wie sie zu leben hatten. Wenn ihr das alles halten werdet, dann werdet ihr mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und das Volk antwortet, und das ist sehr wichtig: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Bei diesem Bundesschluss gab das Volk das Versprechen, dass wir bereit sind, alles zu tun, was Gott gesagt hat. Dieser Bundesschluss kommt einige Kapitel weiter zustande. Das lesen wir im 2. Mose, Kapitel 24, 5 bis 8. Und hier lesen wir: Und sandte junge Männer der Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und jetzt sehen wir, auf was für eine Art und Weise dieser Bundesschluss ausgeführt wird. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in den Becken. Die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sprach. Und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund all dieser Worte. Dieses Bild war ein sehr übliches Bild für die damalige Zeit. Wenn zwei Vertragspartner einen Vertrag geschlossen haben oder einen Bund geschlossen haben, dann wurde dieser Vertrag oder hier in dem Falle dieser Bund mit Blut besiegelt. Das heißt, wenn ich Teilhaber an diesem Vertrag bin und verspreche, dass ich mich an dieses Bündnis halten werde, dann versichere ich mit meinem Blut und sage: Wenn ich dieses Gebot übertrete, wenn ich diesen Bundesschluss übertrete, dann werde ich mit meinem Blut bezahlen. Und wir sehen wieder diesen Gedanken: Es ist Blut notwendig, um zu bezahlen. Alles, was wir danach lesen, die ganze Geschichte bis hin zum Neuen Testament, ist ein Statement, also ein Zeichen, dass das Volk Israel das Wort gebrochen hat. Alles, was wir danach sehen, ist in vielleicht einigen Sätzen zu fassen: der Bündnisbruch des Volkes Israel. Sie verwarfen Gott. Sie beteten fremde Götter an, so wie es auch andere Völker taten. Sie wollten einen König haben, obwohl Gott in diesem Bündnisding gesagt hat: Ich will euer König sein, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Aber nein, sie wollten so wie die anderen auch einen König haben. Sie lebten nach ihren eigenen Wünschen. Sie planten selbstständig. Und doch sehen wir, dass Gott geduldig ist. Er hat sehr, sehr viel Geduld. Und auch wenn sie in die Gefangenschaft kommen und wenn sie ins Exil geführt werden, Gott holt sie zurück. Sie brechen wieder das Bündnis, sie brechen wieder das Gesetz. Sie zerstören das Gesetz. Womit? Mit ihrer falschen Gesinnung, mit ihrer falschen Vorstellung von Gott, mit ihrer falschen Vorstellung zu dem Versprechen, das sie abgegeben haben. Und immer wieder scheitern und fallen sie. Und dann öffnet Gott oder er fügt ein weiteres Element hinzu zu seinem Bündnis, das er mit dem Volk Israel geschlossen hat. Klar ist eins, das Volk Israel ist es todesschuldig. Sie haben den Vertrag gebrochen. Sie haben das Gebot übertreten. Zweierlei. Erstens sagt das Gesetz, wenn ihr sündigen werdet, seid ihr des Todes schuldig. Zweitens, sie haben ihr eigenes Wort gebrochen. Wir haben gelesen, dass Mose, er nimmt dieses Blut und er sprengt es an den Altar und er sagt, auf das Wort hin, das ihr gesagt habt, ist das Bündnis entstanden, ist der Vertrag entstanden. Aber dann kommt ein weiteres Element. Jesaja Kapitel 53, 5 bis 6. Und wir haben diese Worte heute schon gehört. Gott weiß, dass das Volk sterben muss und ewig verloren ist. Aber er sagt, ich werde meinen Sohn senden, der mit seinem Blut bezahlen wird. Das, was die Israeliten bezahlen müssten, es aber nicht können. Jesaja Kapitel 53, 5 bis 6. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Wie oft lesen wir in diesem Vers um unserer Missetat, um unserer Sünde. Eigentlich lag die Strafe auf uns, auf dem Volk. Aber der Herr sandte seinen Sohn, damit er für uns diese Sünde trug. Wie deutlich dieser Gedanke wieder hier zum Ausdruck kommt. Einer stirbt für einen anderen. Das Volk war des Todes schuldig. Weil sie das Gesetz gebrochen haben, weil sie ihr Versprechen nicht gehalten haben. Und Gott schreitet ein, und er entfaltet seinen Erlösungsplan und er sendet seinen Sohn. Und wir lesen schon in Jesaja, dass er prophezeit, dass sein Sohn kommen wird, der die Schuld tragen wird, die das Volk nicht tragen konnte. Einer stirbt für einen anderen. Und es kommt noch ein weiteres Element hinzu, Jeremia Kapitel 31, 31 bis 33. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Also er verheißt nicht nur seinen Sohn, der kommen wird, sondern er verheißt auch einen neuen Bund. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz, und jetzt führt er aus, wie dieser Bund aussehen wird. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Gott sagt, ich will ihr Gott sein. Das heißt, Gott wird nicht nur seinen Sohn senden, der die Schuld für das Volk tragen wird, der bezahlen wird, der sie freikaufen wird mit seinem eigenen Blut, sondern er wird auch einen neuen Bund geben, den sie nicht brechen können. Warum? Der erste Bund am Berg Sinai, und deshalb auch der Sinaitische Bund genannt, wurde durch Mose geschlossen. Mose nahm das Blut, er führte die Zeremonie aus und er sprengte dieses Blut im Namen des Volkes. Aber hier kommt der Sohn Gottes, der sein eigenes Blut verwendet, um dieses Bündnis zu schließen. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben in Hebräer gelesen, im ersten Kapitel, dass weil der Sohn Gottes bleibt, auch die bleiben, die an ihn glauben werden. Und deshalb sagt Jesus, als er mit seinen Jüngern am Passahmahl sitzt, und sie sich erinnern, was in der Vergangenheit gewesen ist, sie an dieses Alte, an den alten Bund denken, führt er den neuen Bund ein und er sagt ihnen, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich fasse kurz zusammen. Der alte Bund wurde von dem Volk übertreten. Er wurde nicht eingehalten. Und jetzt sagt Jesus seinen Jüngern von einem neuen Bund, der nur durch sein Blut möglich ist. Die Frage ist natürlich, wie ist es möglich, dass wir heute auch Teil des neuen Bundes sein können? Wir hatten nichts mit dem alten Bund zu tun. Und wir haben ihn auch nicht gebrochen, weil wir das Gesetz nicht hatten. Wir waren auch nicht ein Teil vom Volk Israel. Römer Kapitel 3, 23, Vers 25, dort gibt Paulus uns die Antwort. Sie sind allesamt Sünder der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt, die früher begangen wurde. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie wir Teilhaber sein können des neuen Bundes, auch wenn wir mit dem alten Bund nichts zu tun haben. Ob Jude oder Heide, alle sind vor Gott schuldig. Das ist, was Paulus vor diesem Abschnitt oder vor diesen Versen hier ausführt und sagt. Es spielt keine Rolle. Vor Gott sind alle Sünder. Und deshalb ermangeln sie des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Wodurch können wir Teilhaber an dem neuen Bund werden? Eben deshalb, der Grund, warum du und ich heute Teilhaber sein können an dem neuen Bund, liegt darin, dass wir glauben an das Blut Jesu Christi, das für uns geflossen ist. Wir lesen in 1. Mose 17 von der Wirkung des Blutes. Warum durfte das Volk damals das Blut nicht trinken oder nicht essen? Weil Leben in diesem Blut war. Und wenn wir an dieses Blut glauben, dann fügt es uns hinzu zu dem Bündnis, weil Leben dort ist und wir dürfen leben. Jedes Mal, wenn wir das Mahl des Herrn zu uns nehmen, dann machen wir ein Zeichen und verkündigen, Jesus Christus ist mein Erlöser. Jedes Mal, wenn wir das Mahl des Herrn zu uns nehmen, dann verkündigen wir, dass wir Sünder sind und vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen können. Jedes Mal, wenn wir das Mahl des Herrn zu uns nehmen, dann bestätigen wir, dass nur dank der Erlösung Jesu Christi wir aus Gnaden zu dem neuen Bund gehören dürfen. Jedes Mal, wenn wir das Brot und den Wein zu uns nehmen, dann drücken wir unser Dank aus, dass der, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und deshalb sagt Paulus auch, Vers 27, und wir kommen zurück zu 1. Korinther Kapitel 11, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Vers 31, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir zum Tisch des Herrn gehen, sollen wir uns einer Selbstprüfung unterziehen, um unsere Gesinnung vor dem Herrn zu prüfen, damit wir sein Leib und sein Blut nicht verachten. Ich erinnere noch einmal an die Korinther. Was war das Problem? Paulus tadelt sie, weil sie darin sündigten, dass sie mit einer falschen Haltung, mit einer falschen Gesinnung an den Tisch des Herrn gingen. Und sie zerstörten dieses Mahl, das der Herr selbst angeordnet hat, das er selbst geordert hat oder geboten hat, um daran zu denken, was für eine Bedeutung sein Blut, sein Leib in diesem neuen Bund hat. Vers 22, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Wenn wir mit Sünde zum Mahl des Herrn gehen und sie nicht bereinigen, also wenn wir uns bewusst sind, dass Sünde in unserem Leben ist, Wenn wir sie nicht bereinigen, dann verachten wir das Erlösungswerk Christi. Das ist das, was Paulus hier sagt. Deshalb sagt Paulus, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Das sind sehr ernste Worte, die Paulus hier ausspricht. Sie haben auch einen guten Grund. Der neue Bund, den Gott geschlossen hat, den neuen Bund, den Gott uns gegeben hat, hat er nur ermöglicht, indem das Blut Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha geflossen ist. Das ist die Bedeutung und das ist der Grund, warum wir daran denken, wenn wir das Mahl des Herrn halten. Wir denken darüber nach, was Christus für uns getan hat. Wir denken darüber nach, dass wir Sünder waren, weit weg von Gott. Dass zwischen uns eine Kluft war, die wir nicht überwinden konnten. Und dass es nur möglich war, indem Jesus Christus auf diese Erde kam, um diese Kluft zu überwinden, damit wir den Weg zum Vater gehen können. Damit die Tür geöffnet ist, die es uns ermöglicht, zum Vater zu gehen, um vor ihm gerechtfertigt zu sein. Deshalb können wir auch sagen, wenn wir zum Mahl des Herrn gehen, es ist immer wieder eine Selbstprüfung. Ist mir das bewusst, dass ich Teil des neuen Bundes bin? Es ist bewusst, wie dieser neue Bund entstanden ist und was für eine Bedeutung dieser neue Bund hat. Dass es allein Gnade ist, warum ich Teil des Bundes sein darf. Paulus führt das sehr deutlich aus in Römer Kapitel 3. Damit sich nicht jemand rühme. Wenn wir heute das Mahl des Herrn nehmen werden, lass uns mit Dank erfüllt sein für das, was Christus getan hat, dass er uns hinzugefügt hat, allein durch Glauben, ohne Werke, dass wir Teilhaber des Bundes sein dürfen, dass wir Teilhaber sein dürfen an den ganzen Verheißungen, an dem ganzen Geschenk, das er uns damit gegeben hat. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen und gemeinsam dafür beten und danken, dass wir heute Teil des Bundes sein dürfen. Amen.